Con Spirito, der Podcast des Hauses der Musik Innsbruck. Mein Name ist Wolfgang Laubichler. Heute zu Gast der Klarinettist Michael Riesler. Michael, herzlich willkommen. Du stammst aus Ulm und hast ein Klarinettenstudium mit Diplom in Köln und Hannover absolviert. Seit Jahren bist du Professor für Jazz an der Musikhochschule München. Es gab Projekte und Produktionen mit vielen großen deutschen Sinfonieorchestern, darunter waren auch die Berliner Philharmoniker. Du schreibst Werke für Hörspiele, Film und Theater und hast mit zahlreichen zeitgenössischen Komponisten zusammengearbeitet. Dabei waren viele bekannte Namen wie Kagel, Cage, Lachenmann, Reich, Berio, Stockhausen und andere. Aber du arbeitest auch mit namhaften Jazzmusikern und hattest Auftritte bei großen Jazzfestivals. Deine Konzerttätigkeit hat dich in die ganze Welt geführt und du hast viele Preise und Auszeichnungen für dein Schaffen erhalten. Zum Beispiel den SWF Jazzpreis, den Schneider Schott Musikpreis und den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Das führt uns gleich zur ersten Frage. Du stehst mit einem Bein im Jazz und mit dem anderen in der zeitgenössischen Musik. Woher kommt das Interesse für beide und wann und wie hat es sich entwickelt?
Das ist relativ einfach zu erklären. Ich bin in einer Zeit nach Paris gekommen, weil Vinko Globoka mich dort mitgenommen hat. Da war ich noch Student in Köln. Und das war 1976, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich kam zu dem Ensemble Musique Vivante. Musiker, die dort gespielt haben, die, ich sag mal, irgendwie so mit allen Wassern gewaschen waren, die sowohl im Jazz zu Hause waren, als auch in der neuen Musik. Und das war für mich irgendwie so diese wahrscheinlich typische Großstadtmusiker-Clique. Und für mich war das dann absolut selbstverständlich, irgendwie, dass wir dann morgens geprobt haben für ein Konzert von, was weiß ich, Boulez. Und aber dann nachmittags hatten wir vielleicht noch eine Aufnahme irgendwie für irgendwie afrikanische Musik. Und aber nachts um 12 hat man dann noch im Duc de Lombard in irgendeine Jazz-Kneipe gespielt. Also da waren eben Leute wie Michel Portal, Jevgeny Clark, die eben in allen, man hat den Unterschied nicht mehr gemacht irgendwie, ob ist es jetzt neue Musik, ist es, das war einfach Großstadt, Großstadtmusik. Und das hat mir wahnsinnig imponiert, weil dieses große N der neuen Musik, das klein zu machen, das fand ich immer ganz toll. Das war für mich einfach aufregend.
Gab es in diesen beiden Welten Vorbilder für dich?
Ganz früher ja, also es gab bestimmten Typus irgendwie als Vorbild. Zum Beispiel Jevgeny Clark war für mich jemand wie ein großer Bruder, der mich auch behandelt hat irgendwie wie ein Bruder. Oder auch Michel Portal irgendwie, der eben in der Klassik zu Hause war, aber seine eigenen Projekte machte mit Jazzmusikern. Das waren schon in dieser Zeit Vorbilder, aber das waren echte Orientierungen. Und so Heroes. Klar, hat wahrscheinlich jeder irgendwann. Und dann hatte ich schon so, Ornette Coleman war für mich schon einer der absoluten Giganten. Unkonventionell, radikal, unglaublich individuell. Und ja, so kleine Randnotiz, aber ich bin immer noch genial stolz darauf, dass ich ein Saxophon von ihm habe.
Improvisierte Musik hat eine lange Tradition, kommt aber im heutigen klassischen Konzertbetrieb eindeutig zu kurz. Man kann sogar sagen, dass es für die meisten klassischen Musiker heute keine Bedeutung mehr hat. Woher kommt das?
Weil sich die Zeiten verändern und weil man, glaube ich, immer weniger ein Risiko eingehen will. Insgesamt, das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Und diese, ich sag mal, Offenheit, auch in Gebiete reinzugehen, die nicht abgesichert waren. Eben typisch in dieser Zeit, in den 70er Jahren, 80er, auch noch vielleicht 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, die sind definitiv vorbei. Wir haben wieder richtig glasklare Abgrenzungen und bestimmte Schubladen. Und die Improvisation hat ja mit einer gewissen Ungewissheit zu tun. Und das mag man nicht mehr. Man will schon genau das Produkt dann auch haben, was man glaubt, von vornherein schon auch bedient zu kriegen.
Worin liegt für dich der wesentliche Unterschied im freien Improvisieren oder im Spiel nach Noten?
Ich würde eher, also das finde ich gar nicht so weit davon entfernt, weil ich immer dachte, auch wenn ich vielleicht Mozart spiele oder Brahms, es soll so klingen, wie wenn es improvisiert wäre, wie wenn es im Moment entstehen würde, ist natürlich eine Illusion, ist ja eh klar. Wo ich viel eher irgendwie diese wirklich großen Gegensatz empfinde, ist zwischen Komponieren und Improvisieren. Und da würde ich ganz banal sagen, in der Komposition ist selten der erste Gedanke derjenige, der formuliert wird. In der Improvisation kann es nur der erste sein, weil der zweite kommt zu spät.
Gibt es einen Unterschied zwischen der Jazz-Improvisation und einer Improvisation in der neuen Musik?
Gute Frage. Gute Frage, das habe ich oft. Wir reden von Jazz und meinen heutzutage wieder, das geht darauf ein, was ich vorher gesagt habe, dass wir wieder unglaublich in bestimmten Schubladen denken. Wir reden wieder von Jazz, wie wenn das eben die Musik wäre, die vor 70, 80, also dann hat man irgendwie im Hinterkopf Charlie Parker irgendwie und also eine bestimmte Art von Jazz, die nach bestimmten Codes, wie im Generalbassspiel, es gibt auch bestimmte Codes, nach denen das funktioniert. Für mich war der Begriff Jazz immer dieses weite Feld, wo die Freiheit alles bestimmt hat. Und in dieser Problematik von Freiheit auf der einen Seite und Codes auf der anderen Seite liegt eigentlich mein ganzes musikalisches Leben. Ich kann auch andersrum formulieren, es gab dann auch eine Zeit von dem sogenannten Free Jazz, free, frei. Ich dachte, ah, wunderbar, toll, irgendwie, da kann man wirklich kreativ im Moment Musik erfinden. Musste dann aber auch feststellen, dass es Tabus gab. Auch dort war plötzlich das praktisch nicht möglich, dass es einen Groove gibt, über den man spielt. Oder dass man vielleicht sogar in einem tonalen Umfeld sich aufhält. Also für mich war der Begriff frei improvisieren wirklich immer die Freiheit, ohne Codes geht es nicht, aber die so wenig wie möglich an bestimmte Stile zu knüpfen.
Du unterrichtest viel, dabei auch Improvisation. Wer sind die Leute, die sich dafür interessieren und woher kommen sie?
Das ist, kann ich jetzt sagen, nach vielen Jahren. Ich habe von vornherein gesagt, ich bin zwar in einem Jazz-Institut, aber ich habe immer gesagt, das kann ja nur offen sein für alle Musiker. Es ist eben nicht typisch Jazz-spezifisch, sondern natürlich offen für alle. Mittlerweile stelle ich fest, in den Kursen sind mehr Leute aus der sogenannten Klassik als im Jazz. Das kann man interpretieren, wie man will, aber ja, bezeichnen ist es trotzdem. Also was Offenheit angeht oder was sich auch wirklich Fragen stellen, was tun wir da, wenn wir Musik im Moment erfinden wollen?
Dein Instrument, die Klarinette, ist ja auch ein Grenzgänger zwischen Jazz und klassischer Musik. Abgesehen vom Klavier fällt mir kein Instrument ein, auf das das so zutrifft. Was ist diesbezüglich das Besondere an der Klarinette?
Ich musste sofort einschränken. Für mich ist eigentlich die Bassklarinette irgendwie das Instrument geworden. Ganz einfach, weil die Klarinette ist für mich besetzt durch die Literatur. Mozart, Brahms, Beethoven irgendwie. Und mir fiel das immer schwer, auf der Klarinette zu improvisieren, weil dann ich immer nur das Gefühl hatte, irgendwie ich leere meinen Klischee-Rucksack irgendwie aus und bin nicht wirklich frei. Die Bassklarinette hatte kaum eine Vergangenheit, irgendwie hat kaum Vorbilder, hat kaum. Das ist wirklich für mich einfach ein Instrument, Verlängerung meines Körpers oder Filter meiner Stimme oder ohne den Rucksack irgendwie der Vergangenheit. Und deshalb hat mich eben dieses Instrument, ich habe natürlich viel Saxophon dann auch gespielt, aber auch dort kam dann schon immer, da hatte ich im Hintergrund, ja, Charlie Parker, Coltrane, Coleman, wie die Heroes, wie alle hießen. Und dann dachte ich, nee, ich will eine eigene Stimme kann nur auf einem Instrument sein, was nicht so besetzt ist. Und das war für mich dann die Bassklarinette.
Du hast viele multimediale Projekte gemacht, darunter viele auch mit und für den Film. Wie bist du auf Hamlet gekommen?
Es gab in den, ich glaube, 80er Jahren fing das an. Nee, Quatsch, natürlich. Ende 89, in 89, 90, irgendwie als die Sowjetunion mehr oder weniger implodierte, hat Leo Kirch diese Archive aufgekauft. Von den, also Filmarchive in der ehemaligen Sowjetunion, und hat einen Deal gemacht mit Arte, dass er das finanziert, irgendwie, dass die Filme restauriert werden, aber sie müssen wieder mit einer neuen Musik und mit einem neuen Soundtrack versehen werden. Und ich bin dann gefragt worden von Arte, also es war ZDF Arte, diese Redaktion, und hatte dann das große Glück, mehrere Filme zu vertonen. Und für mich war, am Anfang war klar, es ist ja nur konzipiert für eine Übertragung dann im Medium Film, Fernsehen. Und dann kamen aber diverse Anfragen, ob man das nicht irgendwie live auch machen könnte. Und dann fing ich an, so wie jetzt auch Hamlet, aber es gibt ein paar andere Filme auch, wo ich dachte, spannend finde ich wirklich die Kombination von einem vorproduzierten Soundtrack und dazu live, um diese, ich sag mal, gewisse Illusion, die der Film ja ist, auch auf eine akustische Ebene zu bringen.
Wie würdest du deine Musik dazu beschreiben und wie bist du an die Komposition herangegangen?
Der ganze Film spielt ja mehr oder weniger in diesem Schloss, Hamlet-Schloss. Und ich wollte von der Akustik, also vom Sound her, etwas kreieren, was tatsächlich eventuell in demselben Raum, den wir sehen im Bild, auch auf akustischer Ebene abgebildet werden könnte. Das Zweite war, dass ich mir überlegt habe, der Sound, der mit der Geschichte und der Zeit, in der Hamlet spielt, sollte möglichst auch etwas sein, was Anklänge daran hat. Das heißt irgendwie, dass ich die Instrumentenauswahl, von vornherein war mir klar, ich will da nicht mit, sowieso keine Elektronik irgendwie, aber ich will mit Instrumenten nur arbeiten, die eventuell auch vor ein paar hundert Jahren, die existiert haben, also dann Drehleier, Nickelarpa, Vorläufer der Posaune, Serpent, also alte Instrumente. Das sind eigentlich die Haupt. Und dann anfangen natürlich auch mit Zitaten, die extrem versteckt sind. Also es gibt jede Menge Zitate aus alter Musik dort drin, aber auf keinen Fall historisch, sondern wirklich im Grunde genommen Kino, also Musik für Kino machen. Teilweise richtig groß orchestral. Und dann kam mir eben, es hat dem genau entsprochen, was ich vorhatte, dass die Technologie dann auch dafür da war und ich das große Glück hatte, in Rom, wo alles dann endgültig abgemischt worden ist, mit diesem Federico Savina das zu machen, der Erfinder des Dolby Surround ist. Und wir Technologien benutzen konnten, auch im Overdub-Verfahren, damit, ich meine, kein Mensch, man kann keine 50 Nickel-Arpas zusammenbringen, irgendwie die dann Orchester, also die einen Steichersound machen. Also unglaublich viel Overdubs und dann vor allen Dingen die ganzen Möglichkeiten, die man dann eben hat mit Time Stretching, mit, weil es dort die echte Problematik gab. Die Cineasten wollen immer den Film zeigen, irgendwie, was weiß ich, mit 22 Bildern pro Sekunde, irgendwie die anderen, nein, mit 26. Da gab es permanent Konfusion. Bei einem Film von einer Länge von fast 2 Stunden ist es ein Riesenunterschied, irgendwie, ob ich 22 oder 26 oder 28 Bilder habe. Das macht am Ende dann irgendwie eine Viertelstunde oder 20 Minuten Zeitdifferenz aus. Und das war eben da möglich, dass man bestimmte Sachen eben stauchen konnte und in die Länge ziehen konnte, ohne dann gleich wieder die Pitch zu verändern. Also es war auf die Art eben möglich, diese Art orchestralen Soundtrack herzustellen.
Die Musik ist also notiert und auch improvisiert.
Die ist die ist komplett notiert. Das, was von Soundtrack kommt, ist komplett auskomponiert, selbstverständlich immer mit Modifizieren, Anpassen ans Bild. Wobei ich habe nie Bild für Bild dann quasi auf Noten kopiert, sondern eben bestimmte Szenen genommen und dann die Musik komplett komponiert ohne das Bild. Einfach nur als Abbild im Kopf und dann, klar, legt man an und dann merkt man, aha, ist eine Minute zu lang, es ist irgendwie zu kurz und so weiter. Das heißt, dann passt man an. Das, was wir dann live machen dazu, das ist so eine Mischform von Improvisation. Es ist jedes Mal anders. Es ist jedes Mal, aber es gibt Freiheiten drin, die man sich nimmt. Aber es ist eher die Haltung des Sich-Integrierens. Man kann mal Vordergrund, also solistisch dann sein, man kann sich auch wieder zurücknehmen. Aber es ist klar, die Richtung gibt der Film und der Soundtrack vor.
Im Haus der Musik Innsbruck spielst du mit deinem Sohn Lorenzo. Kannst du ihn kurz vorstellen?
Ja, er sagt immer irgendwie, er kennt niemanden so lange wie mich. Er war auch immer dabei, früher irgendwie bei Konzerten. Also ich meine, der hat die Welt bereist, ohne auf drei zählen zu können. Ja, und hat dann Schlagzeug studiert, weil er, glaube ich, in erster Linie, weil er von ein paar Leuten, mit denen ich Gott sei Dank zu tun hatte, ob es Robbie Amin war oder auch vor allem Terry Bozzio, war er dermaßen fasziniert, dass er gesagt hat, ich will unbedingt Schlagzeuger werden und hat dann eben in London studiert und mit allem drum und dran. Und ich habe diverse Projekte ihn schon mit rein bei Hörspielmusiken aber Hamlet war die erste große Sache. Und wir haben das in verschiedenen Formationen, also in der Live-Version, in verschiedenen Formationen gemacht. Und dann hat sich einfach mal rauskristallisiert zu sagen, okay, es ist eine Herausforderung, weil der Film nicht gerade kurz ist, das tatsächlich zu zweit zu machen. Und er gehört auch zu denen, irgendwie, die gern Herausforderungen annehmen.
Dann freue ich mich auf dieses wunderschöne Projekt und bedanke mich für das Gespräch.
Ich mich auch, ich freue mich auch sehr.